Ja, ich möchte mit euch heute Morgen zusammen ein Wort Gottes lesen, das Gott mir für diese Gemeinde aufs Herz gelegt hat. Ich habe das auch noch nirgendwo anders gepredigt, also nichts aus der Konserve, sondern ich weiß auch nicht warum, aber Gott sprach zu mir über dieses Thema seit einigen Wochen. Und ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und es gibt eigentlich Millionen Literatur, Bücher über Glauben und dennoch sprach Gott zu mir, sprich heute Morgen einmal über den Glauben. Da möchte ich mit euch nur einen Vers lesen aus dem 1. Johannes 5, den vierten Vers, 1. Johannes 5, im vierten Vers, da heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort heute Morgen. Ich danke dir, dass du dein Wort gesandt hast, dass du uns durch dein Wort berührst und heilst, aufrichtest, ermutigst, korrigierst. Und dass dein Wort heute Morgen auch Frucht bringt und das vollbringt, wozu du es gesandt hast. In Jesu Namen. Amen. Ich habe mir mal Gedanken gemacht und ich werde heute Morgen überdurchschnittlich viel in mein Manuskript hineinschauen, weil ich einfach sicher sein möchte, dass ich alles das so sage, wie Gott es mir auch hier aufs Herz gelegt hat. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, um einfach festzustellen, was Glaube ist. Denn es gibt ja, wie ich sagte, so viel Literatur und Bücher über den Glauben, 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 ganze Bewegungen über den Glauben. Und dann habe ich mir mal gedacht, was bedeutet eigentlich das Gegenteil von Glauben? Denn Glauben gibt es so viele Definitionen, aber um ein Wort zu verstehen, ist es manchmal hilfreich, das Gegenteil mal kurz anzuschauen. Und ich habe dann überlegt, es gibt zwei Bereiche, die das Gegenteil bedeuten, und zwar Unglaube oder Nichtglauben. Unglauben, in meinen Augen, gibt es eigentlich so gut wie gar nicht, einen Unglauben. Denn wenn jemand zu mir sagt, du, ich habe keinen Glauben an Gott, dann sagt er nämlich genau, dass er Glauben hat und er glaubt, dass es keinen Gott gibt. Versteht ihr, was ich meine? Also nicht zu glauben, dass es einen Gott gibt, ist für mich schwieriger zu glauben, als zu glauben, dass es einen Gott gibt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber wenn jemand sagt, ich glaube nicht, dann drückt er damit eigentlich nur etwas aus. Er glaubt nicht das, was auch ich für wahr halte. Er hat einen anderen Glauben. Und ich möchte mal noch etwas anderes anschauen. Unglauben bedeutet für mich, also nicht nur Nichtglauben, sondern den Unglauben, wenn ich ihn mal nach dem Duden anschaue, was der Duden mir darüber sagt, dann lese ich hier, dass Unglauben definiert wird mit Misstrauen oder Zweifel. Und da kommen wir der Sache eigentlich schon ein ganzes Stück näher. Wir unterscheiden immer zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Aber ich glaube, es ist ein großer, ich möchte heute Morgen mal konstatieren, nicht so viel vom Glauben, über Glauben reden, sondern es gibt eine große Anzahl von Menschen, bei denen ist eigentlich das Zweifeln, das nicht für wahr halten, der Misstrauen ein ganz großes Problem. Und ich habe mir hier einige Sätze aufgeschrieben, die möchte ich mal ablesen. Da habe ich geschrieben, es geht in der letzten Konsequenz um die Frage, ob wir an Gott und damit an seine Existenz glauben. Bejahen wir dies und glauben ihm, glauben wir dem, der Jesus gesandt hat. Versteht ihr das? Wenn wir an Gott und seine Existenz glauben, dann glauben wir auch an den, den er gesandt hat. Also glauben wir auch an Jesus. Glauben wir an Jesus, glauben wir an sein Wort. Denn er ist das Wort Gottes. Sagt, wenn ihr mir nicht mehr folgen könnt. Glauben wir an Jesus, glauben wir an sein Wort, glauben wir an sein Wort, dann vertrauen wir, dass das, was er sagt bzw. gesagt hat, wahr ist. Das ist eigentlich eine ganz logische Linie, der wir folgen. Wenn einer von ganzem Herzen sagt, ich glaube an Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde, was immer er gesagt hat, dann glauben wir seinem Wort, dann glauben wir Jesus Christus. Wenn wir Jesus Christus glauben, dann glauben wir auch das, was Jesus gesagt hat. Und in der letzten Konsequenz werden wir dann damit zu Gläubigen. Jetzt drehe ich das Ganze mal rum. Wenn ich das nicht tue, in dem Moment bin ich nämlich einer, der das nicht für wahr hält. Und wenn ich es nicht für wahr halte, dann zweifle ich ja an dem, was Jesus gesagt hat. Und hier möchte ich den ersten Punkt einmal machen. Es gibt keine Halbwahrheiten, es gibt keine bisschen Glauben oder mehr Glauben, sondern wenn es um Jesus Christus geht, dann gibt es eigentlich nur entweder ich halte das für wahr oder ich halte es nicht für wahr. Und damit kommen wir auch dem Punkt Glauben ein ganzes Stück näher. Als Moses vor dem brennenden Busch stand, in der Wüste, und Gott ihm einen Auftrag gab, da müssen wir mal eins für uns festhalten. Wir alle kennen die Bibel, wir alle sind zumindest in einem christlichen Abendland groß geworden, wir kennen viele Teile der Bibel, wir kennen auch den Ausgang der Geschichte mit Mose und dem Volk Israel. Aber Mose hatte vorher keine Begegnung gehabt mit Gott. Er kannte weder die Vorgeschichte noch was danach geschieht. Wenn wir das lesen, dann lesen wir es immer schon in unserer eigenen Fantasie und mit unserer eigenen Vorstellung sehen wir schon den Busch vor uns, wir sehen, was danach geschehen ist. Mose kannte ja das alles nicht. Jetzt ist hier plötzlich etwas, ein Phänomen, ein Busch, der brennt. Und er hört eine Stimme, die zu ihm spricht. Und diese Stimme, die gibt ihm jetzt nicht ein 100-seitige Statement, eine Proklamation, die er dem Pharao bringen soll und soll dem Pharao vorlegen, was alles Gott ist und wer Gott ist und wer ihn beauftragt hat. Wisst ihr, was mich hier begeistert an der Geschichte? Wenn ich sehe, dass Präsidenten gewählt werden, dann halten sie eine halbe Stunde eine Rede, wie toll sie sind und was sie alles machen werden. Und ein halbes Jahr später ist nur noch die Hälfte davon wahr. Und nach 2 Jahren, dann möchte man sie wieder loswerden, weil nichts davon mehr wahr ist. Ist es nicht so? In der Politik oder in der Wirtschaft oder wo auch immer. Aber bei Gott war es ganz anders. Gott stellt sich vor Mose hin in diesem brennenden Busch und er gibt ihm 2 Worte, die er weitergeben soll. Und diese 2 Worte haben bis heute das ganze Universum verändert. Mose sagt, was soll ich denn sagen, wer mich gesandt hat? Und Gott sagt nicht, okay, jetzt gebe ich dir mal eine Rede, sondern er sagt ganz einfach, geh hin und sage dem Pharao, ich bin, hat dich gesandt. Wow, das ist für mich das kürzeste Statement im ganzen Universum. Ich bin, was ist denn ich bin? Damit ist alles beinhaltet. Ich bin der Arzt, ich bin der Heiler, ich bin dein Versorger, ich bin der König, ich bin der Schöpfer Himmels und der Erde. Ich bin deine Kraft, ich bin dein Fels, ich bin dein Schutz. Alles, was wir brauchen für unser Leben, sagt er in diesen 2 Worten aus, ich bin. Und wenn Gott zu mir sagt, ich bin, und wenn Jesus das rezitiert, im Neuen Testament wiederholt, dann sagt er, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin das Licht. Alles, das wir brauchen. Er sagt, ich bin es. Und ich komme zurück auf den Punkt des Glaubens. Fange ich jetzt an zu diskutieren und sagen, ja okay, Licht, das kann ich noch verstehen, aber weißt du, im Alltag mit meiner Versorgung, ich stehe gerade vor einer finanziellen Krise, ich habe gerade meinen Job verloren. Ich möchte dich fragen, wie weit geht dein Glaube? Entweder ich glaube oder ich zweifle. Wenn ich zweifle, dann glaube ich nicht. Halte ich an dem Ausspruch, ich bin alles in allem für dich, halte ich daran wirklich fest? Oder sind es nur Worte, die wir benutzen? Ich weiß, das mag jetzt im ersten Moment etwas hart klingen. Aber es ist ein Drängen in meinem Herzen, weil es um unser Leben geht. Und ich möchte hier mal ganz kurz über etwas sagen zu den Eigenschaften Gottes. Denn wenn ich das Wort Gottes bejahe und für richtig halte und dem Wort Gottes glaube, dann glaube ich auch dem, was Gott gesagt hat, was seine Eigenschaften sind. Hier nur mal ganz kurz 4 Eigenschaften, die Gott von sich sagt. Gott ist allmächtig. Im Bayerischen nimmt man das leider ja nur als starkes Power, wie sagt man so, als der Allmächtige. Aber ich glaube, da steckt mehr drin als nur irgendwie ein bayerischer Kraftausdruck, Allmächtiger. Gott ist allmächtig. Was bedeutet das Wort allmächtig? Was bedeutet das Wort allmächtig? Alle Macht. Okay, wie viel ist denn alle? Alle? Wir hören das, wir lesen das, aber ich frage mich, leben wir das? Glauben wir dem? Entweder ich glaube oder ich zweifle. Es gibt kein Mittelding. Und wenn ich sage, naja gut, in den meisten Situationen hat er die Macht, nein. Er ist allmächtig, das heißt ihm gebührt, er hat alle Macht im Himmel und auf Erden, er hat alle Macht, alle Dinge zu verändern. Warum? Wenn Gott aus nichts, ich meine, die Menschen versuchen heute mit Genmanipulationen alles mögliche Dinge zu schaffen. Ist ja toll. Ich habe kürzlich gerade auch im Facebook wieder ein tolles Bild gesehen. Und da kam, darf ich das mal sagen, ja? Da kamen irgendwelche solche modernen Forscher und sie haben gesagt, okay, Gott, wir zeigen dir, wir können auch Menschen schaffen, haben die Schaufel genommen, haben angefangen zu formen. Sagt er, alles schön und gut, und jetzt macht eure eigene Erde. Wir mögen alles tun können, wir brauchen aber immer irgendetwas. Gott, der Allmächtige, hat aus nichts etwas geschaffen. Er hat alle Macht und der aus nichts etwas geschaffen hat, er kann alles in deinem Leben verändern zu seiner Verherrlichung. Ein zweiter Punkt, Gott ist allwissend. Gott weiß alle Dinge, ja, das hört sich gut an, aber setzen wir das auch im Alltag für uns selber um. Wenn Gott allwissend ist, und hier kommt ein starker Punkt, und ich werde mich da nachher vielleicht mit David auseinandersetzen, ein bisschen theologisch, mache ich gerne. Aber ich frage euch mal, wenn Gott und Jesus und der Heilige Geist drei in einer Person sind, und Jesus sagt, er kommt in unser Leben, wenn der Heilige Geist sagt, er kommt in unser Leben, wie viel von Gott, von Jesus, vom Heiligen Geist ist dann in deinem Leben? Mal in Prozenten ausgedrückt. 100. Okay, jetzt habe ich mich bekehrt. Aber morgen im Alltag, naja, da sind es nur noch 50%. Und dann kommt eine ernsthafte Krise und dann habe ich Fragen und dann ist nur noch 30%. Kann das denn sein? Entweder Gott ist 100% in mir, wie viel Wissen ist dann in mir? Jetzt hier kommt die heikle Frage und da versuchen wir als Deutsche sowieso sofort das alles zu erklären. Naja gut, das kann man nicht so. Doch, das kann man genauso. Entweder ich glaube oder ich zweifle. Wenn Gott allwissend ist und Gott ist in mir, dann habe ich kein Wissen, ich habe kein Gramm Wissen mehr, ich habe kein Fünkchen Macht mehr. Aber Gottes Macht und Gottes Allwissenheit ist in mir. Und wenn mein Verstand aufhört, dann darf ich eine Etage höher gehen und sagen, allwissender Gott, ich brauche ein ganz kleines Fünkchen von diesem Wissen in dieser Situation. Wir dürfen von ihm nehmen, Gnade um Gnade, aus seiner Fülle heißt es, dürfen wir schöpfen, Gnade um Gnade. Und nicht von den 10%, wo wir meinen, die gerade jetzt für uns übrig geblieben sind, weil Reinhard Bonnke 90% hat und David vielleicht noch 5% und dann ist ja für mich gar nichts mehr übrig, so viel kann ich auch noch rechnen. Mensch, nein, Gott hat 100% für dich. Ein dritter Punkt der Eigenschaften hier Gottes. Gott ist allgegenwärtig. Ja, sonntags, verzeiht, wenn ich das sage, ich liebe euren Lobpreis, aber wie viel ist davon am Montag noch übrig im Alltag? Ich sage immer, das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes muss zu unserem natürlichen Lebensstil werden. Es kann nicht sein, dass wir Sonntagmorgen einen tollen Lobpreis haben und dann stehe ich am Montag an meinem Arbeitsplatz und dann war alles toll gestern. Ich möchte euch im Namen Jesu zurufen, lass es auch morgen toll sein in der Gegenwart Gottes. Praktiziere das in deiner eigenen Familie, wenn vielleicht die Kinder mal nicht so wollen, wie du willst. Ich habe 4 erwachsene Kinder, die wollten auch nicht immer so, wie ich will. Aber wenn ich sie heute fragen würde, dann würden sie garantiert das Gegenteil behaupten. Sie würden sagen, der Papa hat nicht immer so wollen, wie wir wollten. Und dann knirscht es manchmal so ein bisschen im Gebälk. Und dann kommt die Frage, wie viel Geistlichkeit ist da noch übrig? Können wir auch in diesen Auseinandersetzungen, in der Ehe, im Beruf, im Alltag, können wir gerade dort um die Allgegenwart Gottes wissen? Oder verdränge ich's dann? Ich gehe so weit und ich bin ein ganz praktischer Mensch. Auch wenn ich auf die Toilette gehe, ist Gott da. Auch in meinem Schlafzimmer ist Gott da. Wenn ich im Auto unterwegs bin, ist Gott da. Und wenn ich im Flieger unterwegs bin, ist Gott da. Ganz besonders dort. Und da bin ich froh drüber. Wenn man so 500.000 Meilen im Jahr mit dem Flieger unterwegs ist, da ist man für jede Meile froh, die man abhebt, wo er dabei ist. Und ich sage, Herr, solange du da bist, trägst du mich. Ja, danke, Jesus. Ein vierter Punkt, ganz schnell. Gott ist unwandelbar. Gott verändert sich nicht. Und weil Gott sich nicht verändert, verändert er auch seine Zusagen und seine Aussagen uns gegenüber nicht. Seine Versprechen. Mir fällt gerade wieder ein, das junge Ehepaar. Wo sind sie, die zwei? Gott gab mir vorhin ein Wort für euch, als wir im Gebet waren, hier vorne standet. Ganz altes Bibelwort. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Denn er wird mit euch gehen. Und er wird's wohl machen. Amen. Vergesst das nie. Befiehlt im Herrn eure Wege. Er wird's wohl machen. Er ist unwandelbar. Und seine Zusagen, die er uns gibt, vielleicht hat Gott dir eine Zusage gegeben vor 20 Jahren. Und hier kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind ja in einer hochmodernen, hochtechnischen Welt. Alles muss jetzt gleich sofort sein. Bei uns ist alles instant, auch in Amerika. Wir haben ja für alles ein Drive-Thru. Kennt ihr vielleicht? Nicht nur bei McDonald's, bei der Bank. Man kann heiraten. Das wäre natürlich eine tolle Sache für euch. Man fährt durch die Wedding Chapel mit dem Auto durch. Das geht so weit bis zur Beerdigung. Krematorium. Sorry. Aber so ist es. Alles Drive-Thru. Alles muss jetzt sofort und gleich geschehen. Es muss schnell gehen. Ich habe keine Lust, mich irgendwo anzustellen. Und ich gebe euch mal eine ganz persönliche Sache von mir weiter. Ist nicht zu meinem Lob. Ich hasse es, an der Kasse irgendwo anzustehen. Aber es ist auch furchtbar, weil ich immer die falsche Kasse erwische. Ich stelle mich an und ich schaue, oh, da sind nur zwei Leute, da stelle ich mich hin. Da ist eine Riesenschlange. Dann hat er irgendwie keine Karte dabei oder funktioniert's nicht. Dann schaue ich rüber, oh, die sind alle jetzt schon lang vorbei, da wäre ich schon lang durch gewesen. Aber ich habe irgendwo, muss da Gott mit mir noch arbeiten, meine Geduld. Ich erwische immer die falsche. Und ich bin ein Mensch, der eigentlich ungeduldig ist, aber ich habe eins gelernt. Zeit ist niemals ein Beweis des Wahrheitsgehaltes der Aussagen Gottes. Schreibt euch das mal in eure Herzen. Zeit ist nie ein Beweis des Wahrheitsgehaltes der Aussagen Gottes. Wir sind wie am Automaten, wir wollen was reinwerfen, unser Gebet reinwerfen. Ja, ich habe doch Glauben. Ich habe doch Glauben und ich möchte hier mal einen Appell an alle Glaubenshelden richten. Ich bin ein Mann des Glaubens, das behaupte ich. Aber ich habe auch eins gelernt, nämlich zu glauben und festzuhalten, auch wenn ich es nicht sehe. Mich, das ist genau der Punkt. Wir glauben etwas und wir wollen es jetzt sehen. Wenn es da nicht geschieht, was passiert dann? Fange ich dann an zu zweifeln? Und in dem Augenblick, wo ich zweifle, ich komme zurück an meinen Eingang, da habe ich mich entschieden, nicht zu glauben. Es gibt kein Mittelding. Ich zweifle oder ich glaube. Wenn ich an die Aussagen der Bibel schaue und schau mal das Volk Israel, wie lange waren sie denn in Gefangenschaft? 4 Jahre oder 40 Jahre? Junge Leute. Oh, 430 Jahre waren die in Gefangenschaft, über 400 Jahre. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, da war eine Aussage da am Anfang. Ich werde euch ins verheißene Land bringen. Okay, die erste Generation hat es ja noch ganz, ganz ernst genommen. Die zweite Generation hat es nur von ihren Vätern gehört. Die dritte, vierte, fünfte Generation, da war es nur noch irgendwo so ein, naja gut, da war mal irgendetwas. Ich frage euch, haben die 430 Jahre die Wahrheit Gottes verändert? Tausende Jahre bevor Christus kam, sprach Gott bereits zu Adam und Eva, dass er einen Erlöser schicken wird. Tausende Jahre vorher, über das gesamte Alte Testament, ist es nirgends geschehen. Aber ich frage euch, wie heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und nicht unsere Zeit, sondern als seine Zeit erfüllt war, da sandte er seinen Sohn. Und ein letzter Punkt in diesem Zusammenhang. Jesus geht mit den Jüngern auf den Berg. Er verabschiedet sich. Er hält eine tolle Rede. Und er sagt, jetzt geht nach Jerusalem und wartet, bis ihr angetan werdet mit dem Heiligen Geist. Und sie gehen nach Jerusalem und sie warten. Den ersten Tag, den zweiten Tag. Ich bin sicher, da kamen einige zum Petrus und sagen, hey Petrus, du, ich habe nicht richtig zugehört, ich stand so an der Seite. Was hat Jesus gesagt, wie lange wir warten sollen? Ich habe es nicht gehört. Ich glaube nicht, dass der was gesagt hat. Lass uns mal Johannes fragen, weil Johannes war ja immer so ganz dicht an der Brust Jesu. Das war sein Lieblingsjünger. Der weiß ganz bestimmt, was er gesagt hat. Vielleicht hat er es ihm persönlich gesagt. Johannes, wie lange sollen wir warten? Wir sitzen jetzt hier schon eine ganze Woche. Also 3 Tage ist ja schön und gut, aber eine ganze Woche hier rumsitzen, passiert doch sowieso nichts. 10 Tage lang. Und ich sage euch, ich bin überzeugt davon, es steht nicht in der Bibel, aber ich bin überzeugt davon. Sie haben nicht nur 10 Tage auf den Knien gelegen und gebetet und gefastet, sondern sie waren, wie es heißt in seinem Wort, zwischendurch auch im Tempel. Die haben geschlafen, die haben gegessen, die haben diskutiert. Aber in allem war etwas da. Etwas da. Es war eine Erwartungshaltung da, die hatten sie nicht verloren. Sie haben auf das gewartet. Wenn sie die Erwartung nicht gehabt hätten, dann wären sie nämlich rausgegangen. Und ich möchte euch heute Morgen fragen, seid ihr innerlich schon rausgegangen? Oder seid ihr noch in der Erwartung der Verheißungen, dass sie geschehen, die Gott euch gegeben hat, für dein ganz persönliches Leben, vielleicht für deine Kinder, für deine Angehörigen, für deinen eigenen Dienst? Das, was Gott dir gesagt hat, wenn es noch nicht geschehen ist, hast du wirklich noch diesen Glauben, hältst du daran fest oder ist bereits dieser Same des Zweifelns hineingekommen und hat diesen Glauben herausgerissen? Markus 6, Vers 6, ich möchte ganz schnell nur ein paar Bibelstellen lesen, um das hier zu unterstreichen. Und er wunderte sich über ihren Unglauben und er zog durch die Dörfer ringsum und lehrte. Bereits dort, wo Jesus war, wo er lebte, sehen wir Menschen mit Unglauben, mit Zweifeln an dem, was Jesus gesagt hatte. Markus 9, 24, sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, im ersten Moment, ja, ich glaube, aber ich hilf meinem Unglauben, da ist ein Zweifel da. Nachher offenbarte er sich den Elfen, Markus 16, Vers 14. Den Elfen, also nicht den Elfen, Märchenstunde. 11, also Elfen, ist das richtig? Elfen, ja. Selbst als sie zu Tisch lagen und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. So viele Menschen voller Unglauben. Und dennoch benutzt Jesus genau diese Männer und Frauen, um mit ihnen die Welt zu verändern. Römer 11, Vers 20, da heißt es richtig, sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben, du aber stehst durch den Glauben, sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Römer 11, Vers 23, aber auch jene, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, jetzt kommt die entscheidende Phase. Ich erkenne, da ist Zweifel, Unglauben. Aber wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden sie eingepfropft werden, denn Gott ist imstande, sie wieder einzupfropfen. Gott ist wieder imstande, einzupfropfen. Hier kommt das Geheimnis. Glauben ist nicht etwas, das wir uns erwirtschaften können. Es ist auch nicht, dass wir durch theologische oder religiöse Übungen empfangen können. Du kannst 20, 30, 50 Jahre in die Gemeinde gehen, du kannst hier unter dem Wort Gottes sitzen und du kannst genauso ungläubig rausgehen, wie du reingekommen bist. Glaube ist nicht etwas, das du dir erwirtschaftest oder durchs Bibellesen empfängst, sondern was sagt das Wort Gottes? Der Glaube kommt aus dem Wort. Er kommt aus der Predigt, die Predigt aus dem Wort. Und das Wort Gottes, der Geist Gottes selber, der im Wort Gottes ist, dieser Geist wirkt in unseren Herzen Glauben. Und das ist mein Gebet heute Morgen, dass wir von diesem Geist Gottes so erfüllt sind, dass nichts anderes mehr Raum hat. Sondern der Glaube Gottes, der kindliche und einfache Glaube Gottes, das ist nichts Übersinnliches, das ist nichts, wo ich eine Supermann oder Superfrau oder was weiß ich für eine Kraft brauche, um zu glauben. Und dann hört es auf mit allen möglichen Glaubensübungen. Sondern ich möchte heute Morgen mal ein ganz anderes Wort verwenden, das wir überwiegend auch im Alten Testament für das Wort Glauben finden. Vertrauen. Glauben, dann stellen wir uns immer wieder etwas vor, so toll und ich möchte Glauben haben, der Berge versetzt. Aber wisst ihr, was Glauben eigentlich ist? Glaube ist nichts anderes als das ausschließliche Vertrauen auf Jesus Christus. Und hier wird mir eins deutlich. Jesus sagt, wenn ihr aber Glauben hättet wie ein Senfkorn. Da sehen wir, es geht nicht um riesige Dinge, die wir uns irgendwo aneignen müssen, so geistliches Bodybuilding, dreimal in der Woche in den Gym gehen und dann komme ich sonntags hier an als der Powerman, sondern kindliches, einfaches Vertrauen auf die Stimme Jesu. Und dann gehe ich zurück, mal durch die ganze Bibel hindurch und dann schaue ich die großen Männer und Frauen Gottes an und dann erkenne ich eins, das waren alles keine Superhelden im Glauben, sondern es waren einfache Männer und Frauen, die ganz kindlich auf die Stimme Jesus vertraut haben und festgehalten haben daran. Glaube ist ein, wie auch Unglaube, sind Aktivwörter. Es gibt ja Passivwörter und es gibt Aktivwörter und Glauben und auch Unglauben sind beides Aktivwörter. Was bedeutet das? Es sind Worte, die, wenn kein Handeln entsteht, keine Bedeutung haben. Ich kann von Glauben reden, ich kann auch vom Unglauben reden, aber wenn kein Handeln folgt, dann ist keines von beiden vorhanden. Und es gibt Menschen, bei denen ist der Unglaube offensichtlich, weil ihr Handeln nicht das ausdrückt, was Gott sagt. Und dann sehe ich Menschen, die nicht groß vom Glauben reden, aber sie tun einfach das, was Jesus ihnen sagt. Und hier sehe ich, wie Glaube aktiv wird. Glaube hat seine Bedeutung im Handeln. Jakobus 2,17. So ist auch der Glaube für sich allein tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Ich möchte noch einen anderen Aspekt des Glaubens anschauen. Ein egoistischer Glaube. Auch wenn wir sagen, wir haben Glauben, müssen wir vorsichtig sein, was wir denn glauben. Es gibt viele Dinge, die Leute glauben, dass morgen schön Wetter wird. Das ist alles auch nett und gut. Aber ich rede hier von etwas anderem. Ein egoistischer Glaube ist der, wenn Gott sagt, ich möchte, dass du nach Afrika gehst, der dann anfängt zu beten und sagt, okay, wenn ich mein First-Class-Ticket bei Lufthansa zusammen habe, dann werde ich gehen. Das ist egoistischer Glaube. Wenn ich mal an zu Petrus schaue oder Paulus oder an die ersten Missionare, die nach Afrika oder Indien gehen. Ich habe nichts gegen First Class, wenn ich es angeboten bin, nehme ich es natürlich auch gerne in Kauf. Aber das, ich mache es nicht davon abhängig. Die Missionare, die über Wochen im Boot unterwegs waren, nach Fidschi, nach Solomon Island, nach Papua New Guinea und so weiter, die haben nicht auf ein First Class Ticket von Lufthansa gewartet, sondern Gott sprach und sie gingen. Im Vertrauen auf das Wort Gottes, da war kein egoistischer Glaube zu sehen. Ich kenne einige Aussagen, wo Leute mir gegenüber gesagt haben, als wir in der Jugend waren früher, junge Leute, wir haben gesagt, wir brauchen Auto für unsere Jugend, um die Leute zu transportieren. Gut, dann lasst uns mal für einen Mercedes-Bus 9-Sitzer beten. Sag ich, du, mir ist es völlig egal, was für ein Typ das ist. Wir brauchen etwas, um die Jugend hin und her zu transportieren. Und ich habe eins gesehen, wenn wir nicht egoistischen Glauben entwickeln, sondern einfach Vertrauen, dann wird Gott seinen Plan immer segnen. Immer segnen. Und über unser Bitten und Verstehen segnen. Ihr seht's an mir. Wir haben bestimmt nicht immer unser Auskommen gehabt, aber wir haben nie gedarbt. Wir haben nie Mangel gehabt. Auch wenn es oft knapp war, bis heute. Und wenn wir manches Mal nicht wussten, wie man die Miete bezahlt. Und dann ist man zum Geldautomaten gegangen. Ihr wisst, wie das ist. Und dann kam nichts raus. Und früher war, Gott sei Dank, muss ich sagen, die Technik noch nicht so hoch. Dann sind wir in den Nachbarkreis gefahren. Die Banken waren noch nicht so miteinander verbunden. Und dann hat man dort nochmal Geld abgeholt. Da hat's überzogen. Aber was hätte man denn tun sollen? Ich habe eine Familie zu Hause gehabt, die ich versorgen musste. Und dann ein paar Tage später bekomme ich einen Anruf von der Bank. Sie sollten mich mal wieder besuchen. Ach, ich habe eigentlich jetzt gar keine Lust dazu. Weil ich wusste ja genau, was die wollten. Aber ich habe eins erlebt. Gott war treu. Seine Zusagen hält er. Er verändert sich nicht. Und hat uns niemals im Stich gelassen. Ein egoistischer Glaube ist der, der versucht, Gott zum Handeln zu bewegen für meine eigenen Gedanken und Bedürfnisse. Ich habe hier mal aufgeschrieben, wollen wir Gott dazu bewegen, unser Handeln zu segnen, uns das zu geben, was wir glauben zu brauchen, um die von uns gesteckten Ziele zu erfüllen. Ja, so ist es oft. Wir machen Pläne, wir haben unsere eigenen Vorstellungen, genau wie und was zu geschehen ist. Und dann fangen wir an zu beten und glauben, dass Gott das jetzt alles tut, was ich will. Nein, Freunde, so geht's nicht. Sondern Vertrauen heißt, dass alles, was er plant, wird auch geschehen. Und ich möchte mich einklinken in den Plan Gottes. Ich habe mich oft gefragt, als ich ein kleiner Junge war, habe ich mit meinem Vater immer gesprochen und habe gesagt, erklär mir's doch mal. Und sagt er, du kannst alles essen und alles trinken, aber nicht alles wissen. Und es war für uns als Kinder manchmal schwer, einfach zu akzeptieren, was er gesagt hat. Aber wisst ihr, dass das in meinem geistlichen Leben mir oft geholfen hat? Wenn ich manches Mal plane und mache und tue, dann kommt's anders. Und dann bete ich und sag: Vater im Himmel, sag mir doch warum, wieso, weshalb und so weiter. Und er sagt, Siegfried, du kannst alles essen und alles trinken, aber nicht alles wissen. Sag ich, okay, understood, verstanden, akzeptiert. Wir werden nicht immer alles Handeln Gottes verstehen. Aber darum geht es nicht. Sondern Vertrauen heißt, sich einfach fallen zu lassen in das Handeln Gottes. Und dann wirklich beweisen wir, ob wir seinem Wort glauben oder nicht. Ich hatte mit 15 Jahren einen Tumor, einen Nasenrachenfibrom, angewachsen ans Hirn, zwischen Hirn und Auge, fest verwachsen. Er war stark blutend, war gefüllt mit Blut. Ich hatte nachts Nasenbluten, mehrere Nächte hintereinander. Die Handtücher waren so voll Blut, dass ich ins Krankenhaus ging. Und ich saß dort im Wartezimmer morgens, mir wurde es wieder schwindelig. Ich bekam wieder Nasenbluten, ich ging auf die Toilette und dann weiß ich nichts mehr. Ich habe ein paar Mal den Alarmknopf gedrückt, aber ich weiß nichts mehr. Nach Stunden haben sie mich wiederbelebt, zurückgeholt. Ich hatte 3,5 Liter Blut verloren. Als das Blut unten zur Türe rauslief, da hat man mich gefunden. Ich hatte 4 Operationen. Sie konnten Teil des Tumors nicht entfernen, weil er am Hirn angewachsen ist. Und sie haben es lange beobachtet, hat sich nicht verändert. Okay, dann bin ich nicht mehr zum Arzt gegangen. 12 Jahre später, wir waren verheiratet, hatten 2 Kinder, eins war noch verpackt. Und ich bekomme Schmerzen hinterm Auge und Nasenbluten. Ich gehe zum Arzt und der Arzt untersucht mich und sagt, Sie haben Tumor. Der ist gefüllt mit Blut, Sie müssen sofort ins Krankenhaus. Ich habe gesagt, okay, mal langsam mit den jungen Pferden hier. Ich ging heim, habe es meiner Frau erzählt. Wir sind zu einem Spezialisten gegangen den nächsten Tag, um mich untersuchen zu lassen. 4 Stunden lang hat er Röntgenaufnahmen gemacht, untersucht. Er sagt, Sie müssen sofort ins Krankenhaus. Der ist gefüllt mit Blut, wenn der aufplatzt, sind Sie tot. Ich habe die Röntgenaufnahmen unter den Arm genommen. Mit meiner Frau zusammen sind wir heimgefahren. Wir haben den Pastor kurz angerufen, ihm erzählt davon, gesagt, wäre nicht schlecht, wenn du für beten könntest. Wir werden morgen früh um 8 Uhr ins Krankenhaus gehen. Wir knieten nieder, wir beteten und ein Friede kam über mein Herz. Ich bin eingeschlafen, nachts um 2, 2:30 wache ich auf und Gott spricht zu mir und sagt, habe ich dich nicht geheilt? Ich habe gesagt, okay, das ist genug für mich. Hab wunderbar weitergeschlafen. Wir standen morgens auf, sind nach Stuttgart ins Katharinenhospital zur Untersuchung gegangen, mit den Röntgenaufnahmen. 4 Stunden wieder Untersuchung von 4 Ärzten, Professoren und so weiter. Die standen da wie belämmert. Sie haben nichts gefunden. Hier sind die Aufnahmen, hier sind die Aufnahmen. Zur Ehre Gottes. An was glauben wir? An das, was Gott uns sagt oder an das, was wir offensichtlich vor unserem eigenen Auge sehen? Ich sage euch, es muss nicht immer so geschehen. Die Frage ist, an was halte ich fest? An ihm will ich festhalten. An seinem Wort. Vielleicht noch ein ganz kurzes Beispiel, was einfach in meinen Sinn gerade kommt. Wir waren auch gut 1 Jahr verheiratet. Ich hatte eine tolle Stelle, wunderbar verdient. Und ich habe einen Vertrag gehabt mit 1 Jahr Kündigungsfrist. Sowas wünscht man sich heute, glaube ich. 1 Jahr Kündigungsfrist. Ich komme an einem Mittwoch in die Arbeit. Es war in Schweigheim in Süddeutschland. Und vor dem Gebäude stehen einige Leute rum. Da ist ein Mann mit einem Nadelstreifenanzug. Er kommt auf mich zu, sagt, Sie müssen der Tomaszewski sein. Ich war der Letzte wahrscheinlich, deswegen den Einzigen, den er noch vermisst hat. Und sagt, Sie können Ihre privaten Sachen nehmen und können heimgehen. Und sage ich, was glauben Sie, wer Sie sind? Ja, ich habe einen Vertrag hier, Sie können mich nicht kündigen. Sagt er nur, die Firma ist bankrott, Konkurs. Die Firma ist zu, Sie können heimgehen. Wow. Ich habe meine Sachen genommen, bin raus ins Auto, habe das Lenkrad in die Hand genommen und habe zu Gott geschrien. Ich habe gesagt, wie kann das sein? Wie soll ich meine Familie ernähren? Was soll ich meiner Frau sagen? Wie soll ich ihr das erklären? Und der Friede Gottes kam in mein Herz. Er hat mich förmlich überrollt. Und ich bin heimgefahren, ich habe gedacht, mir ist völlig egal, was geschieht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, mein Vertrauen ist nicht in einem Stück Papier, nicht in einem Vertrag, sondern mein Vertrauen ist in Gott allein. Und da kommt meine Sicherheit her. Ich komme heim und ich habe gedacht, wie erkläre ich es meiner Frau? Sie sagt, was tust du schon zu Hause? Ich sage, die Firma ist Konkurs. Sie sagt, ach, dann wird Gott schon einen anderen Plan haben. Wow. Und ich kann euch eins sagen, das hatte ich von meiner Frau nicht erwartet. Aber bis heute darf ich eins sagen, immer wieder ist einer da, der für den anderen da, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Immer wieder, wenn Anfechtungen kommen, wir erinnern uns an das, was Gott uns gesagt hat. Das war an einem Mittwoch. Am Samstagvormittag kommt ein Anruf von unserem großen Auftraggeber, den wir hatten. Die Firma ging in 2 Sätzen deswegen Konkurs, weil die 2 Inhaber sich 12 Millionen unter den Nagel gerissen haben und auf Nimmerwiedersehen verschwunden sind. Und der Auftraggeber, ein arabischer Scheich, Saudi-Arabien, er rief mich an und sagt, Sie haben doch die ganze Konstruktion gemacht, Sie kennen die Pläne, wären Sie bereit, den Auftrag zu Ende zu führen? Wir stellen Sie an, gutes Gehalt, alles. Ich gesagt, okay, ich werde mal beten darüber, werde mit meiner Frau sprechen. Am Montag saß ich im Flieger nach Jordanien, wo ich mich mit dem Scheich getroffen habe und hatte einen 2-Jahres-Vertrag mit ihm. Gott ist gut. Aber wollen wir ihm vertrauen oder sehen wir nur die Umstände, die da sind? 2. Timotheus 1,12 heißt es, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Ich weiß, kannst du das heute Morgen von ganzem Herzen sagen, wem du geglaubt hast? Glaube ist nicht ein Festhalten an dem, was wir für richtig halten, sondern einfach Jesus zu vertrauen. Wir denken manchmal, das ist richtig und halten da ganz bisshaft fest, wie so ein deutscher Schäferhund, wenn wir uns da verbissen haben. Nein, für mich ist Glaube ganz einfach an dem Wort Gottes festzuhalten, an seinen Zusagen. Und das geht nicht aus unserer eigenen Kraft. Und hier komme ich auf den letzten Punkt für heute zu sprechen. Das kann ich nicht durch geistliche Kraftübungen, sondern das geht nur durch eines, ich habe es vorhin ganz kurz erwähnt, indem wir angeschlossen sind an ihm. Er sagt in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nur ein bisschen tun. Oh, ein Mann da, der das Wort Gottes kennt. Was können wir ohne ihn tun? Gar nichts tun. So, hier sehen wir die zwei unterschiedlichen Punkte. Ich sagte am Anfang, mit Gott können wir alles tun. Ohne ihn können wir gar nichts tun. Es gibt nichts zwischendrin, dass wir ein bisschen was tun. Und mein Wunsch ist, dass hier keiner heute Morgen diesen Raum verlässt. Ohne die Gewissheit, ich kann mit meinem Gott alles tun. Ich will ohne ihn nichts mehr tun. Denn allein mit ihm werden wir überwinden. Ich las es im Eingangswort. Das ist das, was die Welt überwindet. Nicht unsere, wie toll wir sind. Nicht wie stark, wie gut du bist, wie lange du auf der Bibelschule warst oder auch nicht warst. Nicht mal wie schlecht du bist. Wow, was sagt er jetzt da? Gott sieht auch unser Versagen. Ich habe es hier erwähnt in einigen Bibelstellen. Die Jünger, über die er sagt, und sie glaubten nicht, sie glaubten nicht, sie glaubten nicht. Und dann plötzlich sagt er, geht hin in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium aller Kreatur zu diesen ungläubigen Gläubigen. Auch wenn du 10-mal und 15-mal versagt hast und gefallen bist, ich sag dir, Jesus möchte, dass du für ihn im Glauben aktiv wirst. Er will dich gebrauchen, aber das geschieht nicht aus unserer eigenen Kraft. Ich sage das gerade, Johannes 15 ist ein wunderbares Beispiel für mich. Da spricht das Wort Gottes von der Rebe und vom Weinstock. Und da sehen wir, dass es Zweige gibt, die am Boden liegen, die abgebrochen sind. Wie viel Frucht bringen die denn? Nichts. Sie werden verdorrt und sie werden ins Feuer geworfen. Aber ich glaube, es gibt heute in den Gemeinden, vielleicht auch hier heute Morgen, Menschen, die gar nicht abgerissen irgendwo da draußen rumfahren oder rumliegen, sondern die vielleicht noch am Ast hängen, so angeknackst sind. Ihr kennt es ja als Ranger, wir als junge Burschen, wir sind so manchmal durch den Wald gerannt. Da hat man nicht immer alle Bäume niedergerissen, da waren wir zu klein. Aber manches Mal hat man so einen Ast angeknackst. Wenn du ein paar Tage später wieder vorbeigekommen bist, hast du gesehen, da waren das Laub, die Blätter waren so verwelkt. Und die Früchte sind abgefallen. Man sah es im ersten Moment nicht, denn der hing ja noch am Ast dran, aber er war nicht mehr verbunden. Und wir mögen in Gottesdienst kommen, wir mögen äußerlich dranhängen, vielleicht sogar aktiv sein in Bereichen, aber ich sage euch, wenn wir nicht an ihm und in ihm sind und er in uns ist, dann wird dieser Strom, dieser Saft nicht durch die Wurzeln, durch den Stamm, in den Zweig, in die Äste, in die Reben hineinfließen. Und wisst ihr, was dann geschieht? Dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wie wir kraftlos und wie wir saftlos werden. Dann wird nämlich nicht mehr der Glaubenssaft Gottes in unser Leben kommen, sondern dann wird Zweifel kommen. Warum? Wir schauen auf unsere eigenen Blätter. Wir schauen auf unsere eigenen Früchte. Und dann ist Zweifel da. Warum? Ganz einfach, weil wir die Resultate sehen. Und er sagt, wenn du in mir bleibst und ich in dir, was wird dann geschehen? Dann wirst du nicht nur Frucht bringen, dann wirst du viel Frucht bringen. Dann werden wir mehr Frucht bringen. So, das Geheimnis von Zweifel und Glauben ist eigentlich ganz einfach. Das ist das Angeschlossensein an den Strom Gottes, an die Kraft Gottes, an das Leben, das aus Gott strömt. Der Heilige Geist ist der Kraftstrom Gottes, der durch den Stamm in unser Leben hineinfließt. Und ich möchte euch heute Morgen einfach ermutigen, seid angeschlossen. Bleibt angeschlossen an ihn, dann wird auch kein Raum für irgendeinen Zweifel sein. Und dann wird genau das geschehen, was wir auch in Offenbarung lesen. Da spricht es von diesem Strom. Und der Strom ergießt sich über das ganze Land. Und es heißt, und dort sind Bäume links und rechts am Ufer. Und ihre Blätter werden zum Heil, zur Heilung für die Menschen sein. Das ist, was Gott mit dir möchte. Er möchte dich gebrauchen, damit dein Leben Heilung bringt für deine Nachbarschaft, für deine Familie, für Babenhausen, für Deutschland, für die Enden der Erde. Dass die Menschen zu dir kommen können und sagen, Mensch, das ist so appetitlich, da möchte man förmlich hineinbeißen. Ich liebe diese Jahreszeit. Zwei Gründe, Spargel und Erdbeeren. Ich liebe es einfach. Wir bekommen zu Hause weißen Spargel so gut wie gar nicht. So, wenn ich immer nach Deutschland komme, dann gibt es für mich fast jeden Tag Spargel. Ich liebe es einfach. Aber wisst ihr, was dann interessant ist, wenn man so in den Supermarkt geht und man schaut so zum Beispiel die Erdbeerschalen an, die es jetzt gibt. Und dann sehe ich gleich, wo ein paar Schlaumeier sind, so wie ich. Ich schaue nicht die Erdbeeren von oben alleine an, sondern ich hebe das Körbchen hoch und schaue mal, wie es unten aussieht. Denn oft schon bin ich heimgegangen, waren die oberen schön und unten waren faulige drinne. Und dann sprach Gott einmal zu mir vor einiger Zeit und sagte, wie ist deine Frucht? Sind es faulige Früchte, die jeder schon von weitem sieht? Oder ist es so, dass es oben schön aussieht, aber wenn man mal tiefer gräbt, dann wollen die Leute nichts von uns wissen. Mein Gebet und mein Wunsch für mein eigenes Leben ist, dass ich schmackhaft bin für die Menschen. Dass ich sage, Mensch, da ist etwas in dir, da möchte ich reinbeißen. Da ist frisches Wasser des Lebens in dir. Da ist eine Kraft in dir. Da, ich weiß, du hast Schwierigkeiten deiner Familie. Da ist Arbeitslosigkeit, da ist ein Kind krank und so weiter. Aber da ist irgendetwas anderes an dir, das dich nicht ständig nach unten zieht, sondern dass du etwas hast, das dich da drüber hinweg trägt. Und dann sage ich euch, es ist etwas da. Es ist jemand da, der meine Lasten kennt. Jemand, der mich sein Kind nennt. Bei ihm darf ich geborgen sein. Er ist wie ein Felsen, auf dem ich stehen darf. Wisst ihr, Zweifel ist wie ein Boot, das er mit einer Schnur immer am Ufer verbunden ist. Man kommt einfach nicht weg. Und ich möchte heute Morgen im Glauben, in eurem Leben einfach dieses Seil durchschneiden. Und sagen, Wind des Heiligen Geistes, komme und wehe du all den Zweifel hinaus aus unserem Leben. All den Schutt, all die Asche, die sich über die Verheißungen Gottes gelegt hat. Ich bin ein begeisterter Barbecue-Fan. Ist das Deutsch Barbecue? Ja. Also wenn ich heimkomme, ich fliege morgen wieder heim. Und das ist so eins der schönsten Dinge. Ich kann euch eins versprechen, sobald ich heimkomme, mache ich mein Grill an. Und dann ist es so, manchmal, man hat so Gäste und man grillt und dann kommt irgendein Nachzügler und man sagt, oh, ich habe noch was da, aber ich habe kein Feuer mehr. Da ist so eine Asche über der Glut. Aber wisst ihr, das ist keine Ausrede. Legt mal ein bisschen Holz auf und nimmt mal ein bisschen Fächer oder einen Föhn. Und wenn dieser Föhn, dieser Fächer, wenn der Wind reinkommt und bläst die Asche weg, wisst ihr, was geschieht? Wie das Feuer wieder anfängt, entzündet zu werden. Die Leute sind nicht an deinem Feuer interessiert. Die Leute sind auch nicht an deinem tollen Grill, an deinem äußeren Erscheinen interessiert. Sie sind interessiert an dem, was du ihnen zu bieten hast damit. An der Frucht, die da rauskommt aus dem Feuer. Aus dem Fleisch, aus dem Brot des Lebens, aus dem Wasser des Lebens. Und ich frage dich heute Morgen, was hast du der Welt zu bieten? Zweifel? Oder bist du ein Mann und eine Frau des Glaubens, die sagt, dennoch halte ich fest an dir. Ich will nicht zweifeln, sondern ich will kindlich deinem Wort vertrauen. Und du wirst sehen, wie Schicht von Vertrauen über Schicht gelegt wird und wie du wachsen wirst im Glauben. Nicht du wirst groß werden, sondern der Glaube, den Gott in dein Leben hineinpflanzt, wird wachsen im Vertrauen auf ihn. Aber lasst uns angeschlossen sein an ihn, all den Zweifel hinausblasen und er wird Neues schaffen in deinem Leben. Halleluja. Vater, ich danke dir heute Morgen für dein Wort. Ich danke dir, dass du Glauben freisetzen möchtest in jedem Einzelnen hier. Vater, ich kenne die Menschen hier nicht, aber du kennst sie. Du kennst die persönliche Situation in den Häusern, in den Familien. Du kennst die Vision der Gemeinde. Du kennst auch die Verheißungen, die in den Leben der Einzelnen sind. Die Berufungen, die auf dem Einzelnen liegen. Und Herr, ich möchte heute Morgen ganz neu, dass jede Verheißung, jede Berufung freigesetzt wird. Dass Glauben entsteht. Dass durch den Wind des Heiligen Geistes all der Zweifel hinausgeblasen wird. Strom Gottes, komme du und ergieße dich über uns. Dass all das Zweifeln hinausgeweht wird. Und dass wir das sehen und erleben dürfen, was du gesagt hast. Du bist allmächtig. Du bist allwissend. Du bist allgegenwärtig. Du bist alles in allem für unser Leben. In dir ist unsere Ruhe, unsere Kraft, unsere Geborgenheit, unsere Sicherheit, unsere Versorgung. Du bist unsere Zuversicht, unsere Stärke. Du bist unser Licht auf dem Weg. Und Herr, so bete ich heute Morgen, dass wir angeschlossen sind an dir. Nicht irgendwo abgeknickt, sondern dass der Saft des Lebens aus Gott in unser Leben hineinkommt, damit wir anderen Leben aus dir geben können in unserem Alltag. Darum bete ich, Vater im Himmel. Halleluja. Glory Jesus. Glory Jesus.